Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 61. Wir nehmen auf am Dienstag, den 20. Juli 2021. Ein wunderschöner Tag. Ich begrüße euch herzlich an den Mikrofonen, wie in jeder Woche, Silas Borowi aus Gelsenkirchen und auf der anderen Seite
Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Abend.
Ja, wir sind wieder da, ne?
Ja.
Oder?
Ja, so wie angekündigt.
Wie angekündigt. Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder hier. Ich habe letztes Mal im Radio gehört von Westernhagen, ne? Wieder hier in meinem Revier. Aber das, du bist ja gar nicht im Anführungsstrichen im Revier. Du bist ja auf der anderen Seite unseres wunderschönen Landes. Nein, ich freue mich. Wir sind wieder da. Und was machen wir heute? Was tun wir? Was lassen wir?
Ja, wir schnacken über ein paar spezielle Themen, wie eigentlich fast immer über SpaceX. Da hat sich in Boca Chica auf der Starbase wieder mal einiges getan und ein paar interessante Informationshäppchen haben wir noch für euch. Über Blue Origin natürlich, weil heute Blue Origin mit 4 Astronauten ins All gestartet ist, mit Tourismus-Astronauten. Mal gucken, ob sich das in Zukunft noch irgendwie ändern wird, dieser Ausdruck. Dann sprechen wir im Allgemeinen über Raumfahrt, über Elektromobilität. VW hat da eine neue Strategie vorgestellt, über Tesla, über die Gigafactory ganz kurz, und in der Fundgrube haben wir noch was rumzuliegen. Mal gucken, ob wir dazu kommen.
Klingt gut. Machen wir so, ist approved.
Gut.
Silas
approved.
Silas approved. Ich mache da meinen Stempel drauf. Habe ich keinen passenden Sound für, aber ne, wir tun einfach mal so. Mhm. Ich habe mich gefragt, ob diese Sache da mit SpaceX, da haben wir jetzt die letzten Stunden oder gerade auch während der Pre-Show noch drüber gesprochen, wir haben keinen so richtig guten Einblick, wie das zusammenhängt mit möglicherweise Beteiligung von Unternehmen an einer gewissermaßen, wie nennt man das, Relief-Strategy oder sowas, ne? Mhm. Dass man letztlich Unterstützung an so Krisengebiete sendet. Es geht um Starlink-Empfangsgeräte für geflutete Regionen. Das Ganze ist eine Pressemitteilung, eine dreizeilige Pressemitteilung des Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz. Und zwar sind 12 Starlink-Satellitenschüsseln für die Bevölkerung aufgebaut worden. Meinem Verständnis nach ist das Ganze so ein bisschen wie so öffentliche Hotspots, die man ja wunderbar mit Starlink aufspannen kann. Dieser Router, der ist ja ein WLAN-Router, und wenn man da eben ein Passwort oder sowas vergibt, was jeder kennt, dann kann man da mit ein paar Leutchen schon mal im Internet surfen. Und die haben insgesamt vor, 35 von diesen Schüsseln in den betroffenen Gebieten einzurichten, was ich ziemlich cool finde. Und wir hatten uns gefragt, wo kommen die wohl her?
Ja, und du hattest eine Anfrage gestellt bei der jeweiligen Stelle oder doch so ähnlich,
ja,
ne?
Genau.
Und da haben wir noch keine Antwort bekommen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir da auch keine so schnell bekommen werden.
Nee.
Aber wir könnten uns vorstellen, dass das vielleicht auch durch Elon Musk initiiert wurde, beziehungsweise durch die jeweiligen vertretenen Stellen hier in Europa.
Ja.
Aber dass man da so ein bisschen zurückhaltender ist, was das richtige Ankündigen davon anbelangt. Du meintest, Silas, auch, das könnte auch sein, dass sich da 12 Privatleute gefunden haben, die dann die Schüsseln auch bereitstellen, aber das glaube ich nicht ganz so. Das wäre unwahrscheinlich.
Es ist maximal unwahrscheinlich, aber genauso unwahrscheinlich, das hatte ich ja in dem Tweet formuliert, halte ich es eigentlich, dass diese Schüsseln aus einem Landesbestand stammen zum Beispiel. Es wäre ja durchaus denkbar, dass beispielsweise die Bundeswehr oder das THW oder die Landesfeuerwehr mittlerweile über Starlink-Schüsseln einfach als Inventarbestand verfügen, um in solche Regionen dann Internet bringen zu können oder auch selbst als Kommandozentrale beispielsweise außerhalb von mobilem Internet funktionsfähig am Internet zu sein. Mhm. Nicht unbedingt, um da jetzt live twittern zu können, aber weiß nicht, wir sind mittlerweile so stark vernetzt, dass es mit Sicherheit auch einfach im Katastrophenschutz hilfreich ist, am Internet angeschlossen zu sein.
Mhm. Und ja, was auf jeden Fall Fakt ist, ne, die Funkmasten in der Nähe sind auch ausgefallen,
zumindest
so in der ersten Zeit. Und
weiterhin.
Achso, so, tatsächlich auch noch weiter. Ja, ja, ich hatte ja, nur ja. von irgendeinem Betreiber gelesen, dass sie da auch so ein Backup-System hochgefahren haben und so. Aber da stecke ich nicht ganz so detailliert drin, aber es gibt halt vom THW, das weiß ich dadurch, weil ich einen Kumpel habe beim THW, der da für die Kommunikationsstabstelle zuständig ist, dass sie da auch Einsatzfahrzeuge haben, die innerhalb kürzester Zeit auch Kommunikation wiederherstellen können.
Ja.
Natürlich nur fürs technische Hilfswerk und andere Organisationen, jetzt nicht unbedingt für ja, den normalen User.
Ja. Ja, aber das ist es ja. Ne? Wenn man sich's mal so runterbricht irgendwie, ist jetzt zwar ein Rabbit Hole, das wir vielleicht nicht vorgesehen haben in der Episode, aber angenommen, du kommst jetzt wirklich in ein Gebiet, wo die Funkmasten nicht funktionieren. Das heißt, du bringst Funk schon mit, das ist klar. Ne? Du bringst ja Sprechfunk mit. Aber um jetzt beispielsweise Daten miteinander auszutauschen, da bist du schon ziemlich gelackmeiert, wenn du dich dann auf diese eher schmalbandigen Funkverbindungen verlassen musst. Ne? Du drückst dann ja, da vielleicht ein paar Bit durch die Leitung und kannst vielleicht das Nötigste miteinander kommunizieren, aber um so richtig irgendwie in Echtzeit dann auch vielleicht Daten auszutauschen, die wichtig sind, da könnte ich mir vorstellen, dass Satelliteninternet in der Art und Weise, wie es Starlink bereitstellt, schon praktisch wäre. Nichtsdestotrotz, so unwahrscheinlich wie du es hältst, dass das aus Privatbestand stammt, halte ich auch für unwahrscheinlich. Halte ich es aber auch, dass das aus einem Landesbestand stammt. Ich könnte mir am ehesten halt noch vorstellen, THW oder Bundeswehr. Aber die Spekulation, die ja das Tesla-Mac beispielsweise macht, ist, SpaceX hat die gestiftet in gewisser Weise. Das wäre Hardware, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie im Wert von groß 17.500 Euro. Das ist jetzt, sag ich mal, eine Donation irgendwie, ich glaube so in der Größenordnung, das wäre jetzt nicht unüblich von einem Unternehmen, das zu spenden. Ich glaube, Volkswagen hat ja auch relativ großzügig direkt Geld bereitgestellt und sowas. Ne? Also da waren ja einzelne Unternehmen, die das gemacht hatten. Aber ja. Wir haben die Frage gestellt, sowohl ans rheinland-pfälzische Innenministerium als auch dieses Aufsichts- und die Dienstleistungsdirektion THW Bundeswehr, habe ich einfach alle mal als Twitter-Handle mit reingenommen. Vielleicht kommt da ja noch was.
Mal gucken. Ja, hättest du Elon Musk vielleicht noch mit reinnehmen sollen.
Ja, den habe ich jetzt über Felix. Ich hatte noch gerade Felix mal gefragt und er hatte das auch bei sich auf dem Schirm und dann habe ich es einfach mal da noch mit reingenommen und da ist auch Elon mit dabei, aber ja, Mensch, wir warten mal ab und dann gucken wir, was passiert.
Letzten Endes ist es wichtig, dass die Leute da auch Internetverbindungen haben und dass denen schnell geholfen wird und dass man, dass die Leute da auch zusammen tätig sind und das wieder so hinrichten, wie es mal war.
Ja, ansonsten kommst du halt diesen vermissten Zahlen nicht bei. Ne? Also das war mir so am eindrücklichsten irgendwie. Ich hatte jetzt natürlich das Ganze auch relativ hochfrequentiert mitverfolgt und was mir echt bewusst geworden ist, wie, ne, gerade sagte ich ja, wir sind in unserer modernen Welt auf Kommunikationsmittel, die auf Internet basieren, angewiesen. Wie viele Leute einfach als vermisst gemeldet sind, weil die nicht erreichbar sind. Na, ohne Internet hast du heute keine Telefonleitung in dem Sinne mehr. Heute ist alles Voice over IP. Na, selbst wenn du noch ein Analogtelefon bei dir im Keller oder im Flur unten stehen zu haben, das läuft alles übers Internet. Und wenn du kein Internet mehr hast, dann bist du von der Außenwelt abgeschnitten. Ne? Und wenn dann noch die Funkmasten ausfallen, das letzte Statement, was ich von der Telefonica, also von O2 und O2E Plus sind die, gelesen hatte, Leute, wir sind durch, die Masten sind alle instand gesetzt, wir warten jetzt auf Strom.
Ah, okay, das war das Problem, gut.
Und ohne Strom nichts los und da sehe ich dann ein, dass man da, um irgendwie den vermissten Zahlen einigermaßen beizukommen, weil es ist ja, weiß ich nicht, ist ja Wahnsinn, dass man dann halt Internet braucht irgendwie, ne?
Ja, 1500 waren es so, ne? Mit vermissten Meldungen.
Ja, 3.500 war meine letzte Größenordnung irgendwie, ne?
Okay.
Aber es ist auch schon wieder ein paar Stunden her.
Ja, lass hoffen, dass das dann am Ende da nicht doch so viele sind tatsächlich, die auch nicht mehr da sind.
Jo.
Lass uns überschwenken nach Boca Chica.
Was machen die Leute in Boca Chica?
Zur Starbase, ja. Static Fire Test haben wir gesehen von den drei Triebwerken. Wenige Sekunden haben die kurz gefeuert. Schien auch erfolgreich abgelaufen zu sein.
Jo.
Und genau. Von daher wird man sich das jetzt genauer nochmal anschauen und schauen, ob die Triebwerke auch alle ordentlich funktioniert haben. Dann werden die Tests dann durchgehen.
Ich hatte den Tweet gelesen, Full Duration Static Fire in Boca Chica Starbase, und ich so, Full Duration Static Fire? Also unter Full Duration Static Fire hatte ich dann halt so im ersten Moment verstanden, also so lange, wie man halt braucht, um den Booster üblicherweise, so wie die das mit dem SLS gemacht haben, da hat man auch drüber berichtet, dass die da so ein 8-Minuten Static Fire irgendwie gemacht haben, da dachte ich, oh, da wird jetzt dem Asphalt nicht mehr so gut gehen. Hab dann das Video schnell aufgemacht und wollte mich schon an der totalen Zerstörung ergötzen, aber nein. dann, ich glaube, Michael Baylor hatte das getwittert und weiter unten im Twitter, Brady Keniston, und dann hat er unten drunter nochmal klargestellt, nein, Full Duration im Sinne von das, was anvisiert war, wurde voll erfüllt.
Ah, okay. Ja. Also genau, Static Fire Test.
Was haben wir noch?
Und Teil 8 der Startrampe wurde aufgesetzt. Da hat es ja irgendwie ein paar Probleme noch gegeben beim Aufsetzen, das muss dann nochmal runtergesetzt werden. Irgendwie hat sich das verkeilt oder so, das letzte Stück. Aber es ist jetzt final richtig aufgesetzt worden. Das ist das 8. ist das letzte von dem gesamten Tower.
Genau. Wir hatten ja damals überlegt, ob 7 oder 8 Teile sind, und hatten uns ja dann schon sehr stark eingeschossen auf 8. Wir hatten dann 7 gesagt, glaube ich sogar, ne? Ich glaube, genau, stimmt, wir hatten 7 gesagt. Wir hatten, ja. Beim 4. hatten wir nämlich gesagt, sie sind gerade über die Hälfte. Okay, nee, dann war das 4. das die Hälfte, jetzt haben sie insgesamt 8, aber da ist deutlich eine Plattform oben zu erkennen. Genau, insofern wird es das letzte bleiben. Und was wir da jetzt noch ausgebuddelt hatten, beziehungsweise wo du mich gerade drauf aufmerksam machtest, ist, dass du etwas auf Reuters ursprünglich, oder wie sagtest du, India Daily oder was?
Ja, genau.
gefunden hattest, dass das Ganze wohl noch nicht so richtig abschließend genehmigt war.
Ja, genau. Die FAA, die ja immer zuständig ist, die Dinge auch zu genehmigen, hat SpaceX darauf hingewiesen oder sogar gewarnt, dass es sein könnte, dass sie den Tower wieder abbauen müssen, wenn die nicht hier tatsächlich Genehmigungen auch dafür beantragen bzw. bekommen. Und da muss die FAA oder SpaceX jetzt mal an FAA herantreten und mit denen kommunizieren, was dann, wie die das nun lösen wollen, das Problem. Oder welche Dokumente da jetzt noch nötig sind. Im Mai meinte SpaceX zu denen, dass es eigentlich nicht nötig ist, da eine Genehmigung zu bekommen bzw. das genehmigen zu lassen, weil es nicht zu dem eigentlichen oder dass es ja noch zum eigentlichen Testverfahren dazu gehört, aber das sieht die FAA ein bisschen anders anscheinend.
Genau, das ist jetzt so wie... Ach so, nee, Moment, das habe ich ja während der Pre-Show total in den falschen Hals gekriegt. Warum hast du mich denn nicht aufgehalten? Ich hatte doch noch philosophiert, dass der Launch Tower doch nur da ist, so wie SpaceX das eben auch schrieb, um die Launch Integration zu machen, also um das Starship auf den Booster zu heben. Aber beim Orbital Launch wird das doch auch der Launch Tower sein, oder nicht? You know what I mean?
Der Launch Tower, das ist doch das, was man jetzt da zusammengesteckt hat.
Ja, genau. Und ich war der Meinung, ich hatte irgendwie im Kopf, dass das nur der Tower ist, wo dann der Kran dran befestigt wird, um das Starship auf den Booster zu heben. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja richtig der Launch Tower, ne? Ja gut, aber dann verstehe ich die Argumentation von SpaceX doch nicht. Ich war mir nämlich so sicher, dass ich die Argumentation von SpaceX verstehe.
Ach so. Ja, nee. Ja, siehst du, das hatte ich vorhin so nicht herausgehört, dass du nur das Teil meinst, wo Super Heavy jetzt draufsteht. Nee, das ist so.
Ja, genau, das dachte ich, dass das Ding ist, dieser Launch Mount, wo sie dann am Ende auch von aus starten. Aber nee, die starten ja am Launch Tower dann, an diesem Ding, was sie jetzt da gerade gebaut haben.
Ja.
Aha, ja gut. Dann muss ich jetzt gerade nochmal den letzten Abschnitt lesen. SpaceX only intends to use the Integration Tower for production, research and development purposes and not for FAA licensed or FAA permitted launches. Aha. Also Production, ja, Research and Development, das...
Oder meinen die dann doch den anderen? Na gut, dass du da nochmal... den letzten
Ich habe einen Knoten im Kopf, ganz ehrlich. Also ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher, was... Also, worum geht's? Also es ist, ist ganz witzig, es gibt interessante Parallelen zu Giga Berlin. Und zwar steht noch ein Umweltgutachten aus zu diesem riesengroßen Launch Tower. SpaceX hat bereits 2014 mal ein Umweltgutachten durch die FAA erstellen lassen, um eben zu eruieren, ob diese Boca Chica Launch Site oder dieses, ja, dieses Areal, wie es einfach nur von der FAA genannt wird, ja, in gewisser Weise konform mit den Vorgaben ist, um als ja, Raketenproduktions- und Startrampe genutzt zu werden. Die FAA weist allerdings darauf hin, dass dieses Umweltgutachten, was 2014 erstellt wurde, unter der Annahme erstellt wurde, dass da Falcon Class, also Falcon-Raketen starten sollen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und dadurch, dass jetzt alles ja einige Nummern größer ist, inklusive des Launch Towers, das größte normalerweise bei diesen Falcon, bei der Falcon Launch Site, wie sie beispielsweise am Kennedy Space Center oder sowas kennen, sind ja diese Blitzfangtürme, die dann so drumherum stehen. Und der Launch Tower ist ja jetzt nochmal wesentlich höher als diese eigentlichen Blitzfangtürme, wie wir die von den Falcon-Raketen kennen. Und somit sagen die, na, also das, was wir da 2014 gemacht haben, das reicht natürlich nicht, um euch das hier zu genehmigen. Aber was jetzt hier, ich weiß nicht, hast du jetzt gerade was aus deinem Artikel rausgelesen? Nee.
Ich lese auch den CNBC-Beitrag und die Überschrift sagt, der FAA warns SpaceX that massive Starship Launch Tower in Texas unapproved. Yeah. Massive Starship Launch Tower heißt für mich eigentlich das, was woran sie jetzt gebaut haben. Richtig. Oder noch bauen. Und dass der Launch Tower halt implementiert ist in das Environment Review Report. Also dieses Umweltgutachten. Und dass es sein kann, dass das dann am Ende doch wieder abgerissen werden muss, weil es die Kriterien, die da erhoben werden, nicht trifft.
Oder genau. Angenommen,
weil es gibt zu wenig Informationen dazu gibt.
Ja, oder weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, oder ich weiß nicht, wie das, ne, vielleicht ist es da, gibt es da auch so Vogelschutz. Gesetze, ne, wo dann gesagt wird, weiß nicht, da brütet dieser und jener Vogel und der hat normalerweise eine Flughöhe von so und so und die sehen nicht so gut und wenn er dann gegen den Launch Tower fliegt, dann ist das doof und deshalb kann das nicht sein. Und deshalb wäre es gut.
Müssen Netze gespannt werden oder was weiß ich.
Ja, whatever, genau, da müssen irgendwelche Maßnahmen für ergriffen werden. Aber sie haben es gewissermaßen wie hier, sie haben den Maßnahmenbeginn selbst vorgezogen, auf eigene Verantwortung und das steht ja, ne, weiter oben irgendwie, dass sie das vorgezogen haben und jetzt möglicherweise droht, dass sie es rückbauen müssen. Aber was ich halt nach wie vor nicht aus diesem Letter von SpaceX verstehe, ist halt, dass sie schreiben, only intends to use the Integration Tower for production research and development purposes.
Oder das kann ja auch sein, dass die dass zwischen SpaceX und der FAA da auch ein Missverständnis besteht.
Ja, gut.
Deswegen hilft da eigentlich nur
reden, ne?
Nochmal zu reden.
Da haben wir vielleicht noch eine Side-Note zu FAA, SpaceX und reden. Und zwar sagtest du das auch in einem Nebensatz während der Pre-Show. Die FAA hat jetzt ein Texas-Büro eingerichtet, um den ganzen Anfragen von Blue Origin, SpaceX und Virgin Galactic gerecht zu werden.
Richtig, genau. Sie streben auf jeden Fall auch an, ihre gesamte Bürokratie ein bisschen zu verschlanken. So wie das ja auch hier in Brandenburg passieren wird. Haben dazu jetzt ein eigenes Büro eröffnet, dass das Ganze ein bisschen einfacher macht, richtig.
Streamlining, wunderbar. Gut, dann halten wir uns aber vielleicht gar nicht länger irgendwie mit etwas auf, wo wir nicht so richtig wissen, wer da jetzt was meint. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass dieser Launch Tower jetzt nicht in Stahl gemeißelt ist. Wir haben aber auch eine ganze Menge anderer Produktions- und Testaktivität jetzt gesehen die Woche.
Genau. Hitzeschutzkacheln haben wir noch am Starship gesehen, also diese Klappen, sage ich mal, die dann ja auch das Vehikel in der Luft steuern sollen. Die sind mit Hitzeschutzkacheln.
Ailerons, sagt Tim doch immer ganz liebevoll.
Gut. Nennen wir sie so, sind mit Hitzeschutzkacheln auch gesehen worden. Finde ich ganz interessant, weil gerade an den ja doch sehr sie sind auf der gesamten Fläche, aber auch an den Teilen, wo der Winkel an den Tragflächen halt recht hoch ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Der Winkel hoch ist. Da sind halt auch solche Kacheln dran und die da in diesen Winkel einzubiegen, sage ich mal, stelle ich mir als eine größere Herausforderung vor.
Okay.
Und das kann man auf den Bildern ganz gut sehen, die da geschossen wurden.
Vielleicht vor Kontext, ich weiß nicht, Ailerons, das sind eigentlich bei Flugzeugen an den äußersten, also ganz außen an den Tragflächen sind diese kleinen Wingies, also so Steuerflächen, ne, aerodynamische Steuerflächen letztlich irgendwie, und die heißen eigentlich Ailerons und Aileron und Eleron, ne, also Elon, das war so der Wortwitz, den Tim irgendwann einfach mal aufgemacht hatte. Ja, long story short, ich denke, es ist auf jeden Fall notwendig, dass die auch Hitzeschutzkacheln bekommen, weil die werden ja einem Großteil dieser Strömung, dieser Luftströmung einfach ausgeliefert sein. Und die sind ja auch im Grunde am Ende dann mit dafür verantwortlich, dass das Starship langsam und seicht zur Erde zurückgleitet. Und da kam dann mit Sicherheit mal ein bisschen als Testartikel das Ganze ausstatten. Aber ich glaube, eine vollständige Ausstattung mit Hitzeschutzkacheln ist jetzt noch nicht geplant, oder?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das kann ich nicht sagen.
Me neither. Insofern nehmt das gerne als Hinweis, dass jetzt hier auch die Hitzeschutzkacheln drauf sind. Und ich finde die Form, die finde ich echt interessant. Wir hatten ja sonst immer nur so ausschnittweise irgendwie mal gesehen, wie die Hitzeschutzkacheln angebracht wurden. Und da waren das halt immer nur so rechteckige Segmente, würde ich es jetzt mal eher nennen. Oder so diese Wabenstruktur von, das ist am Ende nicht rechteckig, aber ne, eckig. Hm. Und hier geht es ja über diese Rundung drüber hinaus. Also das ist ja doch nochmal eine andere Schwierigkeit.
Ja, genau. Aber es ist auch wabenförmig, aber trotzdem halt gebogen. Ne? Mhm. So der Tragfläche angepasst an der abgerundeten Kante. Jetzt habe ich so ein bisschen, kann ich es besser beschreiben, jetzt wo man das Bild sieht. Und das finde ich schon interessant, weil das, weiß ich nicht, Hitzeschutzkacheln waren doch eigentlich immer aus ziemlich festem Material.
Und könnte
man fast annehmen, das ist gar nicht so fest, aber das wird wahrscheinlich auch so sein, ist einfach nur so gegossen und der Form der Tragfläche angepasst.
Ja, die sind der Tragfläche angepasst, im Grunde wie beim Space Shuttle. Und das ist ja so dieses, wo wir ja auch, oder ich weiß nicht, da haben wir, glaube ich, vor Urzeiten mal drüber gesprochen irgendwie, als SpaceX sich für Hitzeschutzkacheln entschieden hat, das war ja das, was dem Space Shuttle letztlich das Genick gebrochen hat, ne? Dass diese Hitzeschutzkacheln nach jeder Landung, nach jeder Mission ausgetauscht werden mussten und jede Hitzeschutzkachel letztlich an der Position, wo sie war, gepasst hat. Ne? Das war so, wie nennt man es, so gut an den Rumpf des Space Shuttles angepasst, dass diese eine Hitzeschutzkachel nur an der einen Position passte, weil sie genau für diese Position gefertigt wurde. Und das versucht SpaceX ja mit so einer gewissermaßen so einer Uniformity, also so einer Gleichartigkeit der Hitzeschutzkacheln zu umgehen. Aber nichtsdestotrotz, die jetzt zum Beispiel an dieser Rundung sitzen, werden nur an dieser Rundung passen. Ne? Und da wird sich dann zeigen müssen, wie häufig die getauscht werden müssen, weil das könnte dem Starship natürlich echt die Refurbishment-Time ziemlich versalzen.
Ja. Richtig. Ja, dann haben wir noch einen Zwischenstand zu Dear Moon. Du sprichst mal bitte den Namen noch von dem Japaner aus. Du kannst das so gut.
Yusaku Mezawa.
Yusaku Mezawa.
Genau.
Sehr gut. Der hat einen kurzen Zwischenstand gegeben über die eingereichten Videos und hat mal ein paar gezeigt, die so besonders hervorgestochen haben. Unter anderem von Tim Dodd, unserem lieben Everyday Astronaut. Und noch ein paar anderen Kreativen. Und ein größerer Teil der Videos ist gesichtet worden, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Das hat er einfach nur so mitteilen wollen. Bleibt also auch da spannend.
Und ich habe es mal als Zwischenspiel mit ins Pad aufgenommen, weil so richtig, wie du sagst, mehr Informationen haben wir halt noch nicht.
Ja.
Da vielleicht dann der obligatorische Hinweis, solltet ihr euch für ein Thema interessieren, was wir hier gerade zwischendurch mal erwähnt haben und ihr denkt, hey, da möchte ich nochmal ganz gerne nachlesen. Wir haben alle Links zu Themen, über die wir hier so sprechen, in unseren Shownotes versammelt. Die Shownotes findet ihr typischerweise, wenn ihr in eurem Podcast-Player mal schaut, unterhalb der Folge. Dort müsste es einen Reiter Beschreibung oder Shownotes geben. Und dort findet ihr wunderbar viele sortierte Links, jeweils thematisch sortiert. Und ja, wenn ihr wollt, schaut da gerne mal rein. Wir geben uns immer viel Mühe, das hier mit Links zu belegen, für uns zu sortieren. Und wenn ihr davon profitieren könnt, umso besser. Sind wir bald da?
Wollen wir zu Blue Origin rüberhüpfen?
Sehr gerne doch.
Okay, gut, gut. Genau, wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt. Heute am 20.07. War es auch soweit, dass Blue Origin dann mit 4 Leuten ins All gestartet ist. Ich hatte vorhin die Möglichkeit, mir das anzuschauen, von vorne bis hinten. Aber auch in der letzten Woche, greifen wir nochmal ein bisschen vor, ist dann bekannt gegeben worden, dass ein 18-Jähriger mitfliegt. Mhm. Mit New Shepard und derjenige, der die 28 Millionen Dollar ausgegeben hat, aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen kann. Da waren doch alle so ein bisschen verwundert. Das muss ein außergewöhnlicher Termin gewesen sein. Oder jemand hat vielleicht doch ein bisschen Schiss bekommen. Das kann ja auch sein. Oder manch einer munkelt ja auch.
Oh, das heute war das? Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht.
Das passt nicht.
Das passt mir gar nicht.
Manch einer munkelt ja auch, dass das ganz gut in die Strategie von Blue Origin passt, dass ein jüngster Mitflieger und eine älteste Mitfliegerin dann mit ins All starten. Könnte natürlich auch sein. Ich glaube, das werden wir nicht so schnell erfahren, was da der Grund war.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall spannend zu beobachten und ich habe echt mitgefiebert und habe mir einmal kurz vorgestellt, was passiert, wenn das irgendwie scheitert. Das schwingt bei mir immer irgendwie so ein bisschen mit. Da hat man doch ein bisschen Bammel, was das auch bedeutet.
Space dann. Ist hart.
Ja, aber sie sind gut gelandet und es war spannend zu beobachten.
Ja. Ich weiß, war zum Schluss jetzt eigentlich bekannt, wer der 28? Nee. Nein. Gut, dann ist das auch nicht an mir vorbeigegangen, dann wissen wir es einfach nicht. Ich habe aber bei der Sichtung dieses Videos, was dieses Videomaterials, was wir aus der Kabine heraus gesehen haben, wir hatten ja während des Livestreams nur Kabinenaudio, was ich aber auch einen richtig coolen Move fand. Das hatten wir ja bei Virgin Galactic nicht in der Form, aber hier hatten wir wirklich sehr angenehmen Audio-Feed aus der Kapsel, Video-Feed nicht, der wurde nachgeliefert. In so einem kurzen Zusammenschnitt. Was ich sagen will, ich fand die Wahl, diesen 18-Jährigen mitzunehmen, aus einer menschlich PR-Perspektive vielleicht sogar einen richtigen Glücksgriff, weil ich fand, der hat da oben richtig Stimmung gemacht. Ne? Also auch während die Schwere los waren oder sowas, der hat da im Hintergrund sich einen Kisselkörper irgendwie nach dem anderen gedreht und dann steht er mit den Füßen an der Decke, mit dem Kopf nach unten und Jeff Bezos wirft ihm den Skittle in den Mund. Also es sind einfach Bilder dabei rausgekommen, wo ich mir so dachte, ja, da sitzen jetzt nicht einfach so ein paar Stocksteife, die aus dem Fenster schauen und sich vom Schwarz des Weltalls in aller Stille irgendwie berieseln lassen, was natürlich für den Overview-Effekt ein unglaublicher Mehrwert gewesen wäre, aber ich glaube so rein aus der PR-Perspektive, wenn man das Ganze irgendwie in die Welt hinaus streamt, dann ist so ein bisschen Auflockerung durch so einen unbedarften, ich will nicht sagen unbedarft, aber habe ich es gesagt, 18-Jährigen gar nicht verkehrt in meinen Augen.
Mhm. Ja, also es hat auf jeden Fall die Sache aufgelockert, wobei die Wally Funk auch sehr engagiert war und in der Pressekonferenz dann danach auch gar nicht den Eindruck machte, als wäre sie nur 82 Jahre alt.
48, 60.
Genau. Von daher war das eigentlich so eine ganz nette, schöne Sache.
Oder es ist 46, 80, jetzt bringst du mich gerade.
46, 80.
Ah, verdammt. Hast du absolut recht. Ich denke auch, dass das ja auch das Kalkül war, so ein bisschen eben halt den ältesten oder die älteste Astronautin dann eben dabei gehabt zu haben jetzt. Und gut, wie du sagst, auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch sagen, den jüngsten dabei gehabt zu haben.
Mhm. Ja, in der Pressekonferenz ist dann am Ende auch nochmal, hat Bezos dann auch nochmal aufgerufen oder gesagt, dass es da jetzt einen Award gibt und hat dann zweimal 100 Millionen Dollar verteilt an zwei Organisationen, die das dann entweder sich selbst geben dürfen oder auch nochmal Unterorganisationen verteilen dürfen an andere Organisationen.
Für?
Das hat das für ihre besonderen
also was für Organisationen? Ist das
Ach so.
Weißt du was?
Eine World.
Ist das was mit Raumfahrt? Ist das was mit?
Nee, gar nicht.
Okay.
Es geht vor allem darum, bei dem einen, dass Nahrungsmittel verteilt werden an Menschen, die unbedingt Nahrung nötig haben. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie die Organisation heißt.
Also das hatte jetzt, also das ist so das, wo ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, es hat jetzt so richtig keinen Space-Bezug, es war jetzt einfach nur eine Gelegenheit für Bezos, während dieser PK begann zu geben, ach übrigens, ich spende noch in den nächsten Tagen Geld an.
Genau.
Ah, okay, ja gut.
Ja.
Ja, dann.
Nee, diese 28 Millionen Dollar, die ausgegeben wurden für das erste Ticket, die wurden ja an...
Das finde ich hat einen Zusammenhang irgendwie mit der Mission, da irgendwie in dem Rahmen bekannt zu geben, wem er irgendwie außerhalb dessen Geld spendet, das finde ich ein bisschen awkward irgendwie, also das ist jetzt nicht so, wie wir das bei Virgin Galactic zum Beispiel hatten, die dann sagen, hey, wir sammeln hier Geld über diese, Omaze-Plattform ein und das Geld wird dann am Ende dieser Agency irgendwie gut geschrieben und die schickt dafür Leute ins All, die das Richtige losgezogen haben. Was ja im Grunde alles so um Virgin Galactic zirkelt, aber hier jetzt dann zu sagen, hey, übrigens, ich spende noch Geld an die Welthungerhilfe, das finde ich so ein bisschen
das hängt cool, immer so mit dem Overview-Effekt halt auch zusammen, ne? Dass man halt sieht, aus dem Weltall hängt das eigentlich alles miteinander zusammen und wenn wir dann den Leuten in anderen Teilen der Erde helfen, dann hat das hilft uns das auch als Nation Amerika und so weiter und so fort.
Okay, ja, also du meinst jetzt nicht, dass bei Bezos der Overview-Effekt ist eher so, oh, da steht noch kein Versandzentrum, da muss noch eins hin oder so.
Ja, zumindest in der PK war das jetzt nicht so rauszuhören.
Ja.
Und er hat sich ja bei Amazon ist er jetzt auch nicht mehr so leitend tätig. Mhm. Das hat er auch noch betont. Er wird sich jetzt um andere Dinge kümmern und neben Blue Origin.
Er kann sich's leisten.
Ja.
Können sie alle.
Ja.
Ja. Wunderbar, nein, ich freue mich, ich denke, was vielleicht noch so eine Sache ist, wo wir kurz drüber sprechen könnten, ist, dass ich so zwei Fronten irgendwie jetzt auf Twitter im Moment wahrnehme. Einerseits ich habe den Elon Time Podcast Twitter-Account, wo natürlich alles pro Space ist. Und dann habe ich noch meinen privaten Twitter-Account, wo ich mich viel so in Öko und nicht Greenwashing, aber ne, so in der Ecke irgendwie aufhalte. Mhm. Also eher so die linke Ecke, würde ich schon fast sagen. Aus dem einen Kanal kommt, hey, super, wie wir das letzte Mal auch bei dem Zoom-Call sagten, ne? Also uneingeschränktes Pro, Let's Go Space und Space for Humanity und das ist toll, dass die amerikanische Nation, ne, da wird ja dann mal von unserer Nation gesprochen bei den Amerikanern, die es jetzt geschafft haben, Touristen ins All zu schießen. Von der anderen Front, was ich auch nachvollziehen kann, ist dann aber auch so, haben wir keine anderen Probleme? Ne, also hätten wir nicht mit dem Geld was anderes machen können, könnten wir nicht, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass diese Virgin Galactic VSS Unity einen Feststoffbooster mit wirklich, wirklich giftigem Zeug abbrennt in der oberen Atmosphäre, ist das wirklich so gut? Und das Bindeglied dazwischen habe ich heute, ich glaube, von TJ oder so gesehen, und zwar ein Meme mit den Gebrüdern,
Wright?
Ja, die mit dem Flugzeug, ne?
Hm?
Ja, mit den Gebrüdern Wright und im Vordergrund stehen zwei Leute, hey, sind sie nicht süß, diese beiden Milliardäre? Und das ist so, wo ich dann so diesen Knacks habe, wo ich für mich noch nicht so richtig klar gezogen habe, wo befinden wir uns jetzt gerade, ne? Also ist das wirklich gleichzusetzen mit wir brechen als Menschheit auf in den Weltraum? Ist das Tragweite Gebrüder Wright oder ist das eben Tragweite Milliardäre haben eine Marktlücke gefunden?
Das war ja bei der Pressekonferenz heute auch nochmal so ein bisschen thematisiert worden. Die hatten ja auch Dinge mit, also ein Stofffetzen von den Gebrüder Wright, von ihrem ersten Flugzeug, das in die Luft gehoben ist, und auch irgendein Teil von einem Heißluftballon, mhm. der 1700 noch irgendwann das erste Mal in die Luft geflogen ist. Mhm. Und ja, haben das dann halt irgendwie auch so mitgetragen, ja, und mhm. Empfanden das schon so, als wäre das ein sehr besonderer Schritt. Und ich würde das auch so empfinden. Mhm. Ich denke mal schon, dass man so in 20, 30, 40, 50 Jahren auf die Tage auch nochmal zurückschauen wird, jetzt mit Virgin Galactic und Blue Origin. Mhm. Und dass das so der Anbeginn von etwas Neuem sein kann. Ne? Und
genau, ja, genau.
Das ist halt, beginnt halt immer klein. Ja, und wenn wir dann nochmal in die Zukunft schauen, so wie das ja mit dem Flugzeugwesen auch war, da hat Bezos ja auch darauf hingewiesen, hat das auch klein angefangen und wurde dann später zu einer großen Industrie, die uns es ermöglicht, ja. von A nach B innerhalb kürzerer Zeit zu kommen. Ne?
Ja. Ja, dann ist ja so der Standardargument, ja, die schaffen es ja noch nicht mal irgendwie in Orbit. Ja, mhm. aber hey, die Gebrüder Wright haben auch keinen Interkontinentalflug gemacht. Und mhm. das war auch nicht deren Absicht. Ne, dann ist ja wieder so das andere. Ja, Blue Origin könnte ja nicht mal, wenn sie wollten. Ja, New Shepard, das ist halt auch nicht der Plan, das mitzumachen. Und von daher, da bin ich noch irgendwie so dabei, das für mich zu finden. Ich würde das halt gerne so unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht so auch gerne dieses gedankliche Battle mit auf mhm. den Weg geben, weil ich finde das eine sehr interessante Sache, um darüber nachzudenken. Ne?
Ja, was ich auch noch gar nicht allzu lange her mal von jemandem aus der Automobilbranche gehört habe, der da auch höher tätig ist und ja da auch viel bewegt hat, der auch sehr teure Fahrzeuge an Leute verkauft hat oder mit dabei war, als die verkauft wurden, an wirklich sehr reiche Leute und wo er sich dann auch mal diese Gewissensfrage gestellt hat, ja, wozu eigentlich müssen wir hier so fette, dicke Autos verkaufen an Scheichs von sonst wo, und letzten Endes meinte er immer, er konnte das immer ganz gut mit seinem Gewissen vereinbaren, weil er wusste, dass mit diesem Geld auch sehr viel Forschung betrieben wird. Also das Geld wird ja dann nicht irgendwo hingelegt, passiert damit nichts, sondern man ja, nutzt das, um neue Patente zu schaffen und um neue Techniken zu entwickeln. Und so kann ich das hiermit auch rechtfertigen eigentlich letzten Endes. Auch wenn es mir ein bisschen auch aufstößt, dass sich dann irgendwann in Zukunft nur wirklich sehr wohlhabende Leute das leisten können. Aber irgendwo muss man halt anfangen. Und so wie Elon Musk mit sehr teuren Fahrzeugen angefangen hat, die mittlerweile erschwinglich sind auch für viele, wird das halt mit dem Raumfahrtwesen auch so sein.
Ja, ich bin zuversichtlich, dass vielleicht so als Ausblick, dass wir in unserer Lebenszeit noch die ersten Astronauten auf dem Mond erleben werden. Ach, Mond. Mars.
Mhm. Mond auf jeden Fall.
Mond auf jeden Fall, genau. Nochmal wieder. Und Mars, genau. Und von daher, das ist auch so das, wo ich auch vieles irgendwie vor diesem Hintergrund dann rechtfertige. Aber ich wollte es gerne mal auch in der Art und Weise ein bisschen provokativ mit reingeben.
Ja, ist ja richtig. Und die Fragen stellen sich ja auf jeden Fall. Und auch was ich oft sehe, ist ja, warum stellt Bezos sich hin und sagt, dass er hier auch den Klima, das Klima irgendwie schützen will oder beziehungsweise die klimatischen negativen Veränderungen da auch gegensteuern möchte. Aber auf der anderen Seite schießt er hier Raketen ins All. Ne? Das ist natürlich auch immer ein bisschen etwas weit hergeholt. Letzten Endes kostet die Infrastruktur, um solche Raketen hochzuschießen, natürlich auch einiges an CO2, aber der Staat selber, auf den sicher oft bezogen wird, der produziert einfach nur Wasserdampf.
Ja, bei Blue Origin, muss man dazu sagen.
Ne? Ja.
Ja. Gut, Knut, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Zeit, wir müssen uns da ein bisschen ranhalten, sollten wir rüberhuschen zur Raumfahrt. Und dort haben wir ein bisschen was gesammelt zunächst, oh Gott, das ist ja vollgepackt, wir müssen Gas geben, zur Ariane.
Genau, richtig, die Ariane 6, die auch schon länger in der Entwicklung ist, bekommt eine vierte Stufe. Das war so ein bisschen unerwartet eigentlich. Und zwar ist das eine Kickstage-Stufe, um im letzten Moment, könnte man eigentlich fast sagen, nochmal den Orbit oder einen anderen Kurs einzuschlagen. Wird die letzte Stufe in der Lage sein, dann auch nochmal Schub auszuführen, um einen Richtungswechsel vornehmen zu können.
Genau, jetzt könnte man sich fragen, wenn man so den Ausschreibungstext noch oder damals die Präsentation der Ariane 6 in Erinnerung hat, warum braucht die Ariane 6 denn jetzt eine vierte Kickstage. Eigentlich sollte doch diese wunderbare dritte Stufe, die die Ariane hat, eine eierlegende Wollmilchsau sein, die sogar bei Ridesharing-Missionen verschiedene Orbits ansteuern kann und so jeden Satelliten in sehr präzise Orbits dann auch aussetzen kann. Ja, turns out, dass die bisherige Konstruktion deutlich hinter den Erwartungen zurückbraucht und dass selbst das wunderbare Vinci-Triebwerk, was jetzt fast 23 Jahre in Entwicklung ist und weltweit eins der schubstärksten und effizientesten ist, nicht das ist, was man eigentlich braucht, um eine Rakete dann auch wirtschaftlich agieren zu lassen. Wir hatten da während der Pre-Show schon kurz drüber gesprochen, dass man bei Raketentriebwerken ja häufig über diesen Specific Impulse spricht, wenn es darum geht, die Effizienz zu vergleichen. Und da geht es im Grunde, wie viel Schub bekomme ich pro Tonne oder pro Kilogramm eingesetztem Treibstoff eben aus meinem Triebwerk raus. Und das ist beim Vinci-Triebwerk wunderbar. Das ist super effizient, das sucht seinesgleichen. Hat allerdings die Einschränkung, dass dieses Triebwerk unfassbar schwer ist. Und zwar ist es, was hatte ich gesagt, ich glaube ums Doppelte schwerer als ein vergleichbares amerikanisches Triebwerk. Und insofern, wenn ich dann halt ein paar Prozentpunkte mehr an Effizienz habe, aber 100% so schwer bin, dann frisst sich dieser Vorteil ganz schnell auf und ich muss eine vierte Stufe beispielsweise dazu dichten, um diesen Nachteil auszugleichen.
Mhm. Langfristig mögen manche andere ja anders sehen. Ich stecke da auch nicht ganz so tief drin, aber so ganz oberflächlich betrachtet vielleicht habe ich das Gefühl, dass das nichts ist, was irgendwie lang noch bestehen kann mit der Ariane 6.
Mir fällt hier spontan in diesem Kontext ein Zitat eben aus dieser Rede ein, die Annegret Kramp-Karrenbauer da gehalten hat, da kommen wir gleich noch kurz zu, wo sie sagte, Raumfahrt ist nichts mehr, was allein Raumfahrtnationen machen, sondern das ist etwas, was im Grunde jeder erreichen kann. Und ich denke, mit dem Satz im Hinterkopf ist es nicht mehr so richtig zielführend, bis auf die letzte Sekunde Specific Impulse zu optimieren und das sich die Stecknadel anstecken zu können, effizientestes Triebwerk, sondern am Ende muss das Unternehmen, das diese Rakete kauft, die Ariane 5, einen wirtschaftlichen Nutzen daraus ziehen. Mhm. Und eine Rakete, das sagtest du so schön während der Pre-Show, die nicht fliegt, die hat mal so überhaupt keinen wirtschaftlichen Nutzen. Und also müsste sie A, fertig werden und B, ist vielleicht auch irgendwann mal die Zeit, Pragmatismus walten zu lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch das, was mit der vierten Stufe gemacht wird, wo dann gesagt wird, ey Leute, es geht jetzt nicht anders, wir müssen hier die Reißleine ziehen, wir basteln jetzt eine vierte Stufe für und dann gucken wir, dass wir es so schnell wie möglich gestartet kriegen.
Tja, richtig, richtig. Wenn du gerade schon Annegret Kramp-Karrenbauer angesprochen hast, die Bundeswehr startet jetzt ihr eigenes Weltraumkommando. Das haben wir ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass die Amerikaner ihr eigenes Weltraumkommando gegründet haben.
Space Force.
Dürfte letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen sein.
Ja.
Genau, weiß ich nicht. Und Ziel soll es sein, unter anderem auch Weltraumschrott zu detektieren.
Wir haben Juli 2021.
Aha.
Wir haben jetzt vor ein paar Wochen haben wir Einjähriges gefeiert.
Hm.
Und wir haben schon mal darüber gesprochen. Also war es letztes Jahr.
Ah.
Ne? Oder?
Ja. Mhm. Also so ganz spontan dachte ich mir auch, wir haben drüber gesprochen, als es soweit war. Und da wir noch nicht so lange existieren, müsste das eigentlich letztes Jahr gewesen sein.
Genau.
Also dadurch, dass halt im All auch viel passiert, sei das zu einer kritischen Infrastruktur geworden, die es auch zu sichern gilt.
Jawohl.
Und damit gehört halt auch die Überwachung von Weltraumschrott. Wobei ich mir dachte, das übernimmt ja eigentlich auch die ESA mit einem eigenen Department.
Ach, das ist dann ein Welträumkommando.
Genau. Aber die haben auch Angst vor Aufrüstung im All und wollen dann da auch irgendwie ein bisschen mitspielen, aber nur in der Defensive offensiv wie andere Nationen wollen sie da nicht vorgehen.
Ja, dann wollen wir mal gucken, wie sehr die Bundeswehr dann weltweit hier mitspielt. Ich bin sowieso, ich verfolge das mit einem gewissen Interesse, weil ich würde mich wirklich fragen, da wir ja jetzt aus Deutschland, wir haben keinen haben wir einen Weltraumbahnhof?
Oh Gott. Naja, wir gehören, du meinst die Deutschen?
Ja,
auf deutschem Land? Boden? Auf deutschem Boden noch nee, nicht.
Ne? Genau.
Also wir sind ja in Kourou oben da.
Ja, ja.
Drüben tätig.
Wir haben noch keine eigene, das war in Planung. Ne,
mit diesem, genau, richtig. Ja. Und das scheint auch weiter fortzuschreiten. Also der Herr Wachter, der dem BDI vorsteht, der ist da ja immer sehr aktiv und hatte auch Bock drauf. Und da gibt es anscheinend auch schon einige Pläne dazu, das in der Ostsee irgendwie aufzubauen. Aber du wolltest auf was anderes hinaus.
Ja, genau. Mich würde einfach mal interessieren, was man dann jetzt dann an Positionen besetzt hat. Also ob es wirklich Leute gibt, die sich da technisch Gedanken drum machen, weil man eben an bestimmten Systemen entwickeln kann, die dann im Weltraum funktionieren. Oder ob das eine strategische Einheit ist oder ob das eine überwachende Einheit ist oder etwa eine Einheit, die sich mit Aufklärung spezialisiert. Also welche Positionen, welche Professionen letztlich dann da auch drin abgebildet werden, das fände ich mal, würde mich mal interessieren.
Finde ich. Naja, auf jeden Fall militärisch. Es gibt ja schon seit 10 Jahren Satelliten, die ja im Erdorbit auch umherwuseln, um weltweit abhörsicher kommunizieren zu können, zum Beispiel. Und die werden ja seitdem auch betreut. Und man fasst das jetzt, glaube ich, einfach alles mal ein bisschen zusammen
zum
Weltraumkommando. Kann mir durchaus vorstellen, dass sie da auch mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt irgendwie zusammenarbeiten oder da Leute mit ins Boot nehmen.
Ja.
Oberpfaffenhofen ist da, glaube ich, auch sehr, sehr gut darin, auch solche Weltraumschrottteile zu beobachten und zu detektieren.
Wo wir vielleicht schon in der thematischen Nähe zu Ingenieuren sind, die etwas im Weltraum betreuen oder bearbeiten oder reparieren, können wir doch vielleicht direkt rüberspringen zum Hubble-Teleskop, das jetzt nämlich wieder seinen Betrieb aufnimmt.
Ja, genau, der Backup-Computer wurde dann doch eingeschaltet, um dann doch wieder Bilder herstellen zu können, beziehungsweise machen zu können. Technisch detailliert kann ich das gar nicht genau erklären, was sie da gemacht haben. Aber sie haben auf jeden Fall erstmal versucht, das natürlich auch softwareseitig irgendwie zu lösen. Haben dann die Cages gelöscht und haben dann aber festgestellt, dass das doch ein größeres Hardware-Problem ist und hatten aber dann noch einen Backup-Rechner, den sie dafür nutzen konnten.
Genau. Also ich muss sagen, dass Hubble erstaunt mich immer wieder. Ich bewundere diese Leistung, die dahinter steht, das Ganze am Laufen zu halten, weil einfach wirklich sehr raffinierte Möglichkeiten gefunden werden, hier Systeme miteinander zu verschalten, ohne da zu sein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine Crew Dragon Mission hochschicken zum Hubble-Teleskop, da dann da andockt, ein paar Astronauten aussteigen und da jetzt irgendwie ein paar Module neu verdrahten, sondern das passiert alles von der Erde aus einem Kontrollzentrum heraus, wo man letztlich per Datenübertragung dem Teleskop sagt, hey, du musst jetzt in dieser und jener Konfiguration neu starten, gewissermaßen. Und das finde ich schon extrem bewundernswert, dass da Leute mit so viel Expertise weiterhin in diesem Programm arbeiten, dass das Wissen um diese ganzen Module über, weiß nicht, mittlerweile 20 Jahre in diesen Organisationen erhalten geblieben ist und die weiterhin mit pfiffigen Ideen rauskommen, um das Ganze am Leben zu halten. Finde ich stark.
Seit Bestehen des Hubble-Teleskops gibt es 5 Service-Missionen.
Ja.
Die letzte war 2009.
Ja.
Das ist schon nicht schlecht.
12 Jahre her. Ne? Also das, Und diese Service-Missionen waren ja im Grunde das Naheliegende. Also das war ja total Ausfall vom Hubble. Da konnte man ja gar nichts von der Erde ausmachen. Und da musste jemand hinfliegen. Und dass wir seitdem irgendwie es doch hingekriegt haben, das am Laufen zu halten, ohne hinzufliegen, das ist unfassbar. Mhm.
Und das James-Webb-Teleskop soll das eigentlich ersetzen? Oder weiß ich gar nicht genau. Das war doch eigentlich schon lange, lange, lange mal angedacht. Wann das eigentlich im All sein soll.
Das kann ich doch gar nicht schauen.
Ich versuche es noch rauszubekommen und reiche das dann gleich nach.
Okay. In der Zwischenzeit würde ich euch noch gerne aufmerksam machen, YouTube hat ja jetzt das sogenannte YouTube Shorts Format offiziell aus der Beta gehoben. Das ist jetzt also ein aktiver Bestandteil von YouTube und es gab schon einige YouTube Shorts, auf die ich aufmerksam geworden bin, die ich auch gerne geteilt habe. Zwei Stück von Tim Dodd und jetzt eins zu Thrust Vector Controlling von Casper, alias Stanley Creative. Und die haben einfach mal anhand eines Rutherford Engines von, wie heißen sie? Electron ist von
Rocket Lab.
Rocket Lab, dankeschön. Eines Rutherford Engines von Rocket Lab und einer Electron Rocket kurz erklärt, wie Thrust Vector Controlling funktioniert, also wie eine Rakete lenkt. Und ich weiß noch, dass ich mir hier im Podcast immer den Mund fusselig rede, wenn ich versuche zu erklären, wie eine Rakete mit Thrust Vector Controlling lenkt. Insofern lege ich euch gern dieses Video aus den Shownotes ans Herzen.
Sehr gut. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen zum James Webb Teleskop herausgefunden. Das soll 2021 auch im All sein. Mhm. Ist, jetzt im Mai hatte ich jetzt nochmal gerade einen Artikel rausgesucht. Gab es nochmal ein paar Tests und am 31. Oktober soll es mit einer Ariane 5 Rakete ins All geschossen werden.
Oh, schön.
Und an dem James Webb Teleskop kann man aber nicht so reparieren, wie es beim Hubble Teleskop der Fall ist. Da ist eine Wartung wohl nicht möglich.
Ja, aber eine Wartung war ja jetzt die letzten 12 Jahre auch nicht möglich. Weißt du, was ich meine? Also ich könnte mir vorstellen, dass Wartung tatsächlich diese Präsenzwartung meint. Und das sehe ich ein. Das wird kein Docking-Port und sowas haben. All das, was im Grunde das Hubble-Teleskop hatte. Weil, wir müssen uns ja auch daran erinnern, das Hubble-Teleskop wurde ja mit dem Space Shuttle ausgeliefert. Und entsprechend hatte das natürlich die Docking-Adapter für eine Wartung mit dem Space Shuttle. Wenn das James-Webb-Teleskop dann irgendwann mal out of service ist, dann kommt einfach ein Starship, macht die große Futterluke auf, fängt es ein und fliegt zurück zur Erde. So stelle ich mir das vor. Mein Lieber, sollen wir von hier aus rüberspringen zur E-Mob?
Ja.
Wir kommen zur Elektromobilität und zwar würde ich als erstes tatsächlich einen Artikel nehmen, ich glaube, auf den wir beide gestoßen sind. Und zwar fand ich es interessant zu lesen, dass Tübingen die Preise für Anwohnerparken erhöht. Ich weiß nicht, hattest du mal in den Artikel reingeschaut?
Ja. War heftig. Tübingen scheint da gut vorzulegen, was jetzt... Klimaneutralität bedeutet.
Jetzt ist Tübingen eine baden-württembergische Stadt, nicht die größte. Es hat eine schöne Altstadt und entsprechend, wie wir das vielleicht hier bei uns im Pott auch kennen, schöne kleine Gässchen irgendwie und dann steht da ein Riesenfahrzeug neben dem anderen und um dem einen Riegel vorzuschieben, wurden jetzt die Anwohnerparkpreise bemessen am Leergewicht des Fahrzeugs. Statt bisher beispielsweise 30 Euro Pauschalanwohnerparken wird jetzt ein Fahrzeug, was mehr als 1800 Kilo leer wiegt, jährlich 360 Euro bezahlen müssen, sofern es ein Verbrenner ist. Ich fand hier eine sehr schöne Unterscheidung. Nicht nur, dass es einen Rabatt für Elektrofahrzeuge gibt, also es gibt einen Rabatt, Elektrofahrzeuge sind nicht kostenfrei, es gibt einfach einen Rabatt. Aber was mein Herz dann auch in gewisser Weise erleichtert, wo es sich meiner Meinung nach zeigt, dass die Politik hier in die richtige Richtung geht, Plug-in-Hybride bekommen keinen Rabatt.
Ja, und Elektrofahrzeuge bis zu 120 Euro. Ich glaube, man hat das dann nochmal, oder 130 Euro, nochmal halbiert. Dann, ne? Also sie müssen schon mehr zahlen, aber ja, halt nicht ganz so viel wie Verbrenner oder
Hybride. Genau. Auch da ist es gestaffelt bei den Elektrofahrzeugen. Das heißt, auch schwere Elektrofahrzeuge zahlen mehr als leichte. Das heißt, am günstigsten ist man einfach mit einem leichten Elektrofahrzeug so in der Größenordnung Zoe oder VW Up oder Citigo oder was haben wir noch an schönen leichten. Der Microlino soll ja wohl auch nochmal irgendwann auf den Markt kommen. Aber genau, mit so großen Schlachtschiffen, insbesondere als Verbrenner, zahlt man jetzt einfach mehr. Und ich fand das einen coolen Move und ich könnte mir das vorstellen, dass das vielleicht zum Prototypen für andere Kommunen wird.
Hm. Ja, man geht davon aus, dass so 10% weniger Fahrzeuge dann in der Innenstadt sind. Ja. Also 10% weniger an Verbrenner- und Hybridfahrzeugen. Und ja, dass die anderen dann doch mehr zahlen müssen, was dann zu Mehreinnahmen von 850.000 Euro im Jahr kommt. Und mit dem Geld kann man dann ja auch
Ladeinfrastruktur aufbauen.
Ladeinfrastruktur bauen,
ja. Darüber hinaus, eine sehr spannende News fand ich noch, die vorgestellte New Auto Strategie. Heißt die echt New Auto? Mhm. Die New Auto Strategie von Volkswagen, vorgestellt in Hauptsache von Herbert Diess, und da an diesem Tag hat sich in meinen Augen gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, Herbert Diess im Vorstand zu lassen. Wir hatten vor ewigen Zeiten mal darüber berichtet, dass das zur Debatte stand, kurz nachdem er in den Vorstand gewählt wurde, ob er Vorstand bleiben soll, und wir hatten die Daumen gedrückt, dass es so bleibt, weil wir der Überzeugung waren, dass Herbert Diess den Konzern auf links krempeln könnte. Also er hat zumindest das Potenzial dazu, das zu schaffen. Und ja, Golem titelt wahrlich, Volkswagen baut komplett um. Ich weiß nicht, ob du nochmal reingeschaut hattest.
Nein, nicht im Detail. Ich habe mir die Überschriften schnell mal nochmal reingezogen gerade.
Okay.
Aber es verspricht auch einiges an Änderungen und Anpassungen, ja.
Genau, also es sind einige Änderungen jetzt nochmal durch Twitter auch gegeistert, und die wurden sehr positiv auch von den Leuten, die eigentlich immer ausschließlich Protester sind, aufgenommen. Robin Engelhardt hat sich da auch relativ viel Mühe gegeben, das auseinanderzunehmen. Der erste Schritt ist jetzt erstmal die SSP. Aktuell haben wir ja den MEB, den modularen Elektrifizierungsbaukasten, und ja, die finale Ausformung dessen soll wohl der SSP sein, der Scalable Systems Plattform. Und damit sieht sich Volkswagen dann nicht mehr nur als Kfz-Hersteller, sondern auch als Elektrizitätsdienstleister in gewisser Weise und als Softwareproduzent. Also während der Präsentation wurde ganz massiv darauf eingegangen, dass Volkswagen als Brückentechnologie auf Android Auto setzen möchte. Also hier findet dann eine Kooperation mit Google statt, um entsprechend ansprechende Software für Elektroautos zu entwickeln. Aber man dann auch möglichst zügig auf ein eigenes System kommen will. Also der Plan ist zumindest da. Und was die Elektrifizierungskomponente angeht, möchte Volkswagen ähnlich wie Tesla auch zum Hersteller von Batterien werden in eigenen Werken mit eigenen Rohstoffen und so dann auch gewissermaßen den Daumen auf die eigene Batterieproduktion haben.
Und dafür ist ein chinesischer Partner auch mit ins Boot geholt worden. Kannte ich so noch gar nicht. Du vielleicht, Gotion High-Tech. Ist ein Zellhersteller, ein chinesischer, der als Technologiepartner beteiligt ist und in Salzgitter ja dann auch eine Fabrik aufgebaut wird, eine Batteriezellfabrik.
Ja. Und ich denke, das ist genau der Weg irgendwie, den man jetzt gehen muss. Man muss, ich habe da rede ich auch immer wieder mit Bekannten und Freunden drüber, wo ich dann mich, ich habe mich lange gefragt, wann kommt die Lawine ins Rollen? Also ich hatte so vor 2-3 Jahren noch nicht das Gefühl, dass wir uns unaufhaltbar in Richtung Elektromobilität bewegen, und hatte immer Respekt irgendwie vor den Leuten, die sich ein Elektrofahrzeug anlachen. Aber mittlerweile muss ich sagen, der Zug ist aus dem Bahnhof und fährt in Richtung Zukunft, und jedes Unternehmen, das es jetzt schafft, sich möglichst schnell einfach einzustellen auf Elektromobilität, die werden dann auch in Zukunft eine Chance haben. Wenn man das jetzt verschläft irgendwie, dann wird es nur schlimmer.
Ja.
Von hier aus würde ich dann noch einmal kurz rübergehen. Ich weiß nicht, ich habe diese News vorhin reingeschmissen während der Pre-Show. Und zwar, Tesla darf in Grünheide weiter bauen und testen. Aber habe mich dann gefragt, okay, der Artikel ist vom 14., also einen Tag, nachdem wir beim letzten Mal aufgenommen haben. Aber hatten wir da nicht schon drüber gesprochen?
Mir kam das auch eben so vor und ich habe gerade geguckt, wann die News rausgehauen wurde bei Golem und geguckt, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worüber wir gesprochen haben. Ob wir über das Urteil vom Verwaltungsgericht gesprochen haben oder ob wir da über das Urteil vom OVG gesprochen haben. Wir können es ja nochmal ganz kurz erwähnen. Ja. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat halt den Eilantrag abgelehnt von der Grünen Liga und vom Naturschutzbund mit der Begründung, dass der Eilantrag selbst auch beim Verwaltungsgericht schon eigentlich nicht rechtens war, dass er eigentlich ohne Substanz ist und sind auf die Inhalte gar nicht weiter eingegangen.
Ja.
Und das bedeutet für die Naturschutzverbände, dass sie da in Zukunft wahrscheinlich eher weniger Erfolge haben werden.
Genau, also das OVG hat eben nicht gesagt, hey, das, was Tesla macht, ist okay, sondern das OVG, das ist halt, finde ich, eine wirklich wichtige Unterscheidung, wie du es gerade auch sagtest, ist, ihr seid ein Umweltverband und das, was ihr hier an Entscheidungen von uns fordert, das hat nichts mit eurem satzungsgemäßen Aufgabenbereich zu tun. Und insofern lassen wir nicht zu, dass ihr die Klage hier bei uns weiterlaufen lasst. Und das wird quasi, weiß ich nicht, bevor es überhaupt losgegangen ist, abgewandt. Jetzt könnte natürlich sein, dass wirklich Betroffene dann das Gleiche nochmal irgendwie einbringen. Aber finde ich eine interessante Entscheidung, dass es in der Form üblich ist. Das gut ist mir als Nicht-Jurist einfach auch nicht bewusst gewesen. Aber ich finde es halt wichtig, hier die Unterscheidung zu machen, dass das Ganze nicht inhaltlich irgendwie begründet war, sondern tatsächlich formal in gewisser Weise.
Und die aktuellste News dazu ist noch, dass die Umweltverbände jetzt prüfen, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.
Ja. Mein Lieber, ich würde sagen, ich bin zufrieden.
Mhm.
Wenn du das auch bist, würde ich den obligatorischen Abspann einläuten.
Mhm. Ich bin damit einverstanden. Ich hätte jetzt nichts weiteres hinzuzufügen aufgrund der Zeit. Und die Dinge, die wir jetzt noch nicht erzählt haben, die habe ich einfach mal nochmal in die Pfundgrube gepackt.
Ja, das ist sowieso immer eine gute Idee, wenn ihr Langeweile habt und darüber hinaus noch was lesen wollt. Wir packen manchmal noch so ein, zwei Artikel, die wir nicht schaffen, in die Fundgrube, wie bei IKEA. Ist immer schöner zu stöbern. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Ein ganz, ganz lieben Dank für das ausführliche Feedback, was wir kürzlich per E-Mail bekommen haben. Das ging runter wie Öl. Das hat uns beide sehr gefreut, da auch nochmal ein paar Anregungen mitzunehmen. Aber in der E-Mail, die wir bekommen hatten, stand auch drin, dass man sich ja dann auch gerne Zeit nehmen würde für das Feedback, um da auch was Ausführliches zu schreiben. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Albrecht, manchmal würde mich auch einfach freuen, wenn quasi so, also wir reden ja hier im stillen Kämmerlein, wir sehen uns selbst schon nicht, wir gucken ja auf unser Pad und reden so auf unser Pad drauf los. Manchmal würde mich auch einfach nur interessieren, wer sitzt da so auf der anderen Seite? Also wenn ihr vielleicht mal Lust habt, einfach irgendwie einen Daumen hoch per E-Mail oder sowas zu schicken oder einen Daumen runter oder sowas oder weiß ich nicht, Episode 52 ist doof oder sowas. Fände ich eigentlich
Dann auch begründen, ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen, warum das so ist. Sonst sitzt man dann da und überlegt ja, woran könnte es denn gelegen haben in der 52. Episode?
Oder ein Winky-Emoji. Vielleicht einigen wir uns darauf.
Aber scheut da auch gar nicht davor, einfach ein bisschen Kritik loszuwerden. Das können wir beide ganz gut ab.
Ich denke auch. Wir können es auch gebrauchen irgendwie. Ne? Also manchmal fangen wir ja so Projekte an, gerade sowas wie Interviews und sowas. Und dann bleibt das doch mal irgendwie auf der Strecke und so. Und manchmal braucht man auch so einen kleinen Kick-Ass irgendwie. Ne? Gut, mein Lieber, Wir haben einen Termin gemacht für kommende Woche Mittwoch. Wir hören uns also am 28.07. wieder. Alles, was in der Zwischenzeit passiert, werden wir dann in Episode 52 verwursten.
Mhm. 62.
In Episode 62 verwursten. Meine Lieben, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.